Oh Mann, Steffi, mit alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten mit uns. Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Skibitzki. And there we are again. And it's raining men. Hallelujah.
It's raining cats and dogs. Hast du gerade einen Blackout gehabt bei unseren Namen?
Ja, ich habe dich angeguckt und gedacht, wer ist diese Person?
Wer ist diese Glanzstirn?
Und wie heiße ich? Und wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Weißt du, ich bin einfach im Moment mentally ein bisschen angeschlagen. Das ist, ich vergesse alles. Ich habe ein krasses Schlafdefizit. Also nicht umsonst ist Schlafentzug eine Foltermethode.
Das ist korrekt. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja Ursache-Wirkung. Ne? Ich glaube, der Schlafentzug führt dazu, dass man vieles vergisst.
Ja, aber weißt du, bei mir hat sich bis jetzt noch keiner irgendwie von Amnesty International, PETA oder Greenpeace gemeldet, weil ich unter Schlafentzug leide und damit quasi gefoltert werde. Das interessiert niemanden.
Das ist eindeutig
ist nicht okay.
Wir können,
ich finde auch irgendwie Mütter mit kleinen Kindern sollten irgendwie so unter Artenschutz gestellt werden.
Ja, durchaus eine Idee.
Oder wie das heißt, oder Polizeischutz kriegen. Guck mal, merkst du, ich kann auch schon, ich weiß auch gar nicht, wo das heute hinführt. Ich meine, schlimmer als sonst kann es ja nicht werden in so einer Folge, aber es könnte sein.
Ja, aber manchmal ist das ja auch zumindest für die anderen ganz amüsant, würde ich mal behaupten, wenn man nicht selbst die Person ist. Aber ich kann ja mal wieder so einen kleinen Abriss geben, was wir heute so auf dem Tisch haben.
Ne? Ja, reiß mal.
Also, Laura Müller hat eine Verdienstquelle verloren, so scheint es, weil ihr Instagram-Kanal wurde hops genommen, beziehungsweise ist nicht mehr existent. Man mutmaßt, woran es liegt. So, jemand, der aber auf jeden Fall eine Verdienstquelle wahrscheinlich dazu gewonnen hat, ist Julian Zietlow, der nämlich seine 8-Mio-Villa aus in Berlin verkauft.
Das ist aber nur ein Standbein seiner neuen Einnahmequelle.
Richtig. Mhm. Er hat diverse. So, und dann gibt es da jemanden, der war jetzt für einige Jahre fott, wie man in Köln sagt, ja, weg von der Wildfläche und ist jetzt wiedergekommen, so eigentlich ja auch so ein bisschen ein Urgestein der Werbeindustrie, der sich aber auch mal ganz gerne kritisch äußert zur Agenturszene und der hat jetzt so einen großen Bang, wie du eben im Vorgespräch so schön gesagt hast, rausgehauen im Kontext seines Buches und im Kontext seiner zukünftigen Rolle bei VW und das ist Amir Kassai. So, und dann, es war diese Woche wirklich sehr, sehr viel. Es hat ja auch in den USA das TV-Duell stattgefunden zwischen den zwei Greisen. Heißt das so? Plural Greisen, ja, ne? Ja.
Die alten Männer.
Mhm. Alten Männer, genau, Biden und Trump. Da verlieren wir auch nochmal zwei unqualifizierte Worte. Und Gott sei Dank, es gibt neue Zahlen, wie wichtig TV ist, ja.
Haben wir alle lange drauf gewartet.
Endlich. Ich war schon ganz aufgeregt, diese ganzen schlaflosen Nächte, ja. Genau, deswegen schläfst du nicht gut, ne? War richtig, ne?
Weil ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, was wohl mit den linearen Medien passiert.
Ich dachte es mir. Mhm. Sehr gut.
So ist es.
Ja, und dann gab es zu unserer großen Überraschung sogar nochmal eine gute Kampagne. Auch darüber erzählen wir. Das ist wirklich eigentlich so, neben Check24 natürlich, jetzt irgendwie schon so ein kleiner Best Case. Genau, deswegen eigentlich wieder. Ist so ein bisschen alles dabei, Tante Emma Laden, ne?
Ja, ist alles wieder gemischte Tüte. Freuen wir uns drauf. Ja. Let's go.
Ja, also vielleicht mal als allererstes, wir mussten den Schock ja wirklich erstmal verdauen. Das Instagram-Profil von Laura Müller ist weg. Wir haben es gerade eben nochmal versucht zu verifizieren, beziehungsweise konnten es verifizieren. Es ist nach wie vor nicht da. Jetzt ist natürlich die anknüpfende Fragestellung, was hat sie getan?
Weil, ja, nix. Also was sie halt macht, macht ja nichts. Also, Laura Müller ist ja die Frau von Michael Wendler. Die wurde dadurch berühmt, dass sie besonders hübsch und besonders jung war zum damaligen Zeitpunkt, als sie Michael Wendler ehelichte oder anfing zu daten. Und man sich dachte, was ist da denn los? So, und dann, wie das halt nochmal so ist, dann geht man in diverse TV-Formate, dann kriegt der Mann irgendwie so einen Aluhut-Fimmel und wird irgendwie, weiß ich nicht, neudeutscher Wutbürger und Corona-Leugner, dann wandert man aus nach Amerika, dann kriegt man ein Kind, dann weiß man nicht, was man machen soll, wenn man eigentlich gar nicht so viele Talente hat, dann zieht man sich aus, bla bla bla. So, und Instagram war halt einer ihrer Kanäle, über den sie auch dann Kooperationen hat laufen lassen, wobei ich den Eindruck hatte, in letzter Zeit gab es jetzt nicht mehr so viele Marken, die gerne mit Laura Müller kooperiert hätten.
Aber empfehlen wir das jedes Mal, bei jedem Kunden stellen wir immer sie neu vor.
Genau, also für die einen ist es Hazel Brugger, für uns ist es Laura Müller. Die wir versuchen, in jeder Kampagne unterzukriegen, wo wir sagen, hey, da ist so viel Mehrwert, da ist so viel Nachhaltigkeit, ja, das zeigt auch mal Haltung. Und die sagen alle, nee, ganz komisch.
Einfach mal auch zu bestimmten Ecken stehen, weißt du?
Vielleicht sollten wir dann doch wieder zu Knossi und Hazel Brugger wechseln.
Ja, bitte.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Laura, die macht sich auch gerne irgendwie umherum und überall so ein bisschen nackig, zeigt sich gerne freizügig. Offensichtlich hat sie das auch auf Instagram gemacht und jetzt ist ihr Account weg. Und damit ist die Geschichte jetzt auch schon zu Ende erzählt. Wir wollten es euch einfach nur mal sagen, damit ihr nicht mehr weiter suchen müsst. Der Account ist weg. So.
Genau, damit ihr auch nicht nachschauen müsst, ob er immer noch weg ist. Ja, er ist immer noch weg. Und dann, ich habe es gerade eben schon angedeutet, der eine hat Kohle verloren, der andere bekommt sie. Und im Grunewald ist, glaube ich, die Villa. Ich weiß jetzt nicht, es gibt doch dieses eine TikTok-Profil, du bist ja nicht mehr bei TikTok, aber das zeigt ja immer so vermeintlich die Häuser von Promis, ne?
Ja.
Und ich habe ja eh so einen kleinen Spleen damit, dass ich es liebe zu sehen, wie Leute wohnen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
Und eigentlich nicht. Also meine MTV-Cribs-Ära ist vorbei. Das hat mein Neugierigkeitslevel eigentlich komplett gesättigt.
Weißt du, was das Ding ist? Hä? MTV Cribs war so die Jugend, ne? Und MTV Cribs in den 30ern ist einfach das perfekte Dinner. Weil mich interessiert gar nicht so wirklich, was die kochen, sondern eher, wie die wohnen.
Das ist ein bisschen creepy, Steffi.
Nee, das geht voll vielen so. Ich bin nur eine von vielen, eine von 80 Millionen.
Ja, das würde ich mir jetzt auch so einreden. Aber ist ja auch egal.
Gut, auf jeden Fall. Dieses Profil hat auch schon mal einen kleinen Einblick in die Villa von Julian Zietlow gegeben, sofern das denn stimmt. Ich sag mal so, klein ist anders, ja. Mhm. Und jetzt, wo die beiden sich wieder zusammengerauft haben, ne, wir halten euch ja hier schön immer up to date, nach seinen Drogentrips in Thailand und so, hat er sich ja dann entschieden, dass es doch wieder ganz clever ist, zu seiner Familie zurückzugehen. Und offensichtlich hat sie ihn auch zurückgenommen, so ohne Wertung an der Stelle.
Ja.
Und das veranlasst sie offensichtlich dazu, die, ich lese vor aus Immobilien-Scout, einzigartige Architektenvilla mit direktem Zugang zum Grunewald zu verkaufen.
Ja, läuft. 11 Zimmer, 4 Schlafzimmer, 4 Bäder, 8 Millionen Euro die Bude. Schnapper, würde ich mal sagen. Aber das man weiß auch gar nicht genau, wieso. Wir wissen, der Julian, der ist, sagen wir mal, mit dem weltlichen nicht so, ja, der, seitdem er sein Bewusstsein erweitert hat und auch jetzt weiß, dass er im Human Design, darauf gehen wir gleich nochmal ein Projector ist, was auch immer das jetzt heißt, fühlt er sich zu höheren Berufen und sagt, Schulsystem in Deutschland ist kacke, ich gebe zu, es gibt Potenzial im Schulsystem, im Bildungssystem in Deutschland, aber er lehnt es halt komplett ab. Dazu hat er sich noch so einen kleinen Import-Export, aber vor allem Importhandel aufgemacht. Er importiert jetzt HP, diese Urwald-Tabaknummer, die man nicht als Droge bezeichnen sollte, weil sie ist keine Droge. Es ist irgendein Tabakgedöns, das man sich in die Nase pfeift und dann reist man zum Mond in Gedanken oder zum Jupiter oder in eine andere Galaxie und erinnert sich daran, wer man eigentlich ist. So. Und dann hat er ja mit seiner Frau zusammen, glaube ich, jetzt noch ein drittes Standbein, finanzielles Standbein, neben Tabak und Immobilienverkauf. Und zwar ist das Human Design Charts. Ja, also wenn man mal ganz verzweifelt ist und sagt, scheiße, Kirche hilft nicht, Drogen helfen nicht, Horoskope helfen nicht, die Wahrsagerin auf der Kirmes hilft nicht, dann mache ich Human Design. das ist so Horoskope Reloaded mit pseudowissenschaftlichem Anstrich. Und man gibt dann halt irgendwie seinen Namen, wobei das völlig irrelevant ist. Das ist wirklich nur zum Datensammeln. So? Ja. Also auf jeden Fall sein Geburtsdatum, sein Geburtsort und die Geburtsurzeit ein. Und dann spuckt einem so ein Generator aus, was für ein Typ man ist bei dem Human Design. Hast du schon gemacht? Ich habe sowas schon mal gemacht, aus Neugier. Ich bin ein Generator. Jetzt weiß man nicht, was bin ich, ein Stromgenerator, Lottozahlengenerator. Ich identifiziere mich jetzt als Generator.
Cool, das würde ich in deine LinkedIn-Bio schreiben.
Ja, genau. Und dann wird das so abgeleitet und das ist so eine Mischung aus altes horoskopisches Zeug, irgendwelche Chakren. Also man bekommt erklärt, wer man ist und wenn ja, wie viele und was man dann machen muss in seinem Leben. Und natürlich trifft das auch überraschenderweise immer alles auf einen zu, wie auch jedes Mal das Monatshoroskop auf einen zutrifft. Oh Wunder. Ja.
Und das verkaufen wir jetzt. Wo ungefähr so drin steht, es wird warm draußen, die Hitze schlägt ihnen auf den Kopf. Boah, krass. Das stimmt zu 100%.
Ey, Wahnsinn, die kennen mich so gut, die Sterne. Ja. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall haben sie jetzt irgendwie dazu ihre Communities. Ich meine, die beiden haben auch viele Follower dazu gekriegt, dass, glaube ich, irgendwie 200.000 in die Maske ihre Daten eingetragen haben, um herauszufinden, was für ein Typ sie beim Human Design sind, um dann die Auswertung zu verkaufen für 45 Euro pro Auswertung.
Oh, Jesus.
So, ist natürlich alles sehr smart, nur alles nicht neu. Das ist ja ein ewig uralter Hut. Von so einem Amerikaner oder Engländer erfunden. Jetzt, das war ja auch wieder das Greater Festival, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Da war dann auch ein Vertreter dieser Gattung, ein Speaker, der eigentlich mal sehr innovative Ideen hatte, bis er sich irgendwo verloren hat, aber auch über Human Design redet und dann auf LinkedIn einen großen Post abgelassen hat zum Thema, darf man auf der Bühne weinen? Und er ist halt im Human Design jetzt unterwegs. Ja, also Spoiler, man darf auf der Bühne weinen. Ob es was bringt, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall
die... Find's raus.
Ja. Das sind jetzt die zwei allerwichtigsten Neuigkeiten aus dem Internet.
Ja, du hast eins vergessen, was ne? Denn? Weil, also der Plan ist ja, dass die nach Dubai auswandern.
Es steht das fest, dass der Julian und seine...
Ja. Mhm. Ja, genau.
Weil das Schulsystem da auch besser ist. Ich glaube, da werden insbesondere Mädchen sehr gut gefördert.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Naja, auf den Privatschulen vielleicht schon. Ich krieg da ja krasse Bushido-Vibes. So, bei deren Geschichte.
Ja.
Weil die hatten ja auch ein Haus in Berlin. Ich sag mal so, es lief ja nicht so gut in Deutschland für ihn, ne? Und dann sind sie ja auch nach Dubai gegangen und haben da jetzt offensichtlich das Leben, was sie sich erträumt haben. Naja, auf jeden Fall hat das für mich schon krasse Vibes von denen. Auch gerade die Alina, ja? Wenn man sie sich mal so anlurrt, ja, wie man im Rheinischen sagt. Da sind schon ein paar Parallelen da. Naja, auf jeden Fall gerne mal die Story verfolgen. Es lohnt sich. Ja.
Ja, immer wieder schön, was aus der Klatsch- und Tratsch-Ecke, aus den Untiefen des Internets wieder hervorsticht. Richtig. Wollen wir jetzt auf die eher etwas seriöseren Themen gehen, damit die Leute nicht denken, wir haben sie jetzt völlig verloren, alle?
Ja, vielleicht nur noch kurz ein kostenloser Tipp an der Stelle. Ich kann nur die Kaulitz-Doku empfehlen. Ja, ich habe sie mir jetzt in 8 Folgen am Stück reingezogen. Es lohnt sich sowas von. Es ist mit einer der unterhaltsamsten Dokus ever. Und das ist kein Spaß.
Liegt das an Bill oder liegt das an Tom? Ich habe ja den Eindruck, den Entertaining-Faktor liefert Maus Bill immer.
Ja, obwohl, also natürlich, klar, weil mehr Ecken und Kanten vermeintlich da sind. Ich persönlich finde ja, dass Tom da total gut wegkommt, ne? Weil der ist ja so sein Gegenstück, ne? Und ich finde diese ruhige, besonnene Art irgendwie total angenehm.
Also sag der mal, ist ja. Wohnt der Bill eigentlich bei Tom und Heidi im Haus?
Nein. Nee, der hat ein eigenes Haus. Das ist übrigens auch ziemlich geil, das ist ja so ein Architektenhaus. Mhm. Und das ist halt ums Eck da in Los Angeles. Mhm. Ne? Aber das ist ein eigenes Haus. Und die beiden, ich weiß auch nicht, die kommen da, also ich finde die ja eh, ich höre ja auch deinen Podcast und so, ich mag die ja eh, aber die kommen in dieser Dokumentation auch einfach wahnsinnig sympathisch rüber. Also entweder ist es einfach wahnsinnig gut geschnitten oder sie sind halt wirklich nett.
Für mich sind ja die Kaulitz-Brüder so ein bisschen wie Jägermeister. Jägermeister war ja in Deutschland mal sehr, sehr groß, ist dann irgendwie völlig verloren gegangen, in den USA dann total abgegangen und wurde dann von der Bloodhound-Gang reimportiert, weil die ja immer Jägertrichtern gemacht haben auf der Bühne. Und dann war Jägermeister wieder hier total on vogue. Und daran erinnern mich die Kaulitz-Brüder, die ja wirklich vor ihren verrückten Fans und ihrer Berühmtheit geflohen sind aus Deutschland. Ja. Um in den USA mal wieder klarzukommen und jetzt wieder reimportiert werden. Das finde ich wirklich ganz, ganz schön und irgendwie auch sympathisch. Was mir nur so ein ganz klein bisschen dabei auf den Sack geht, ist Heidi Klum.
Ja, gut, die ist halt,
also, was ist denn mit ihr? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, da kickt irgendwie das Alter. Ich merke das ja bei mir selber, dass ich manchmal so ganz eigenartige Anwandlungen habe, so mit 37, dass ich mir so Gedanken mache, so, oh nein, und so, hier eine Falte, dies, das, ich werde nie wieder einen jungen Mann kriegen. Oh gut, ich brauche keinen jungen Mann, aber du weißt, was ich meine. Also, so, wo man sich einfach denkt, diese Tage sind vorbei. Also das wird einem irgendwann so schmerzlich bewusst, dass man älter wird und dass man manche Dinge nicht nochmal wiederholen kann, weil man dafür einfach ja nicht zu alt ist, aber weil das einfach vergangen ist, weil diese Phase des Lebens abgeschlossen ist. Und bei Heidi habe ich immer den Eindruck, sie kommt damit null zurecht und hat sich deswegen halt auch den Tom geangelt.
Ja, ich bin immer so ambivalent. Auf der einen Seite denke ich genau das Gleiche wie du auch. Denke mir so, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten so ein bisschen. Und dann denke ich mir wieder, ja, warte mal, lass doch einfach. Ist doch eigentlich scheißegal so, weißt du?
Ja,
so
natürlich diese ist es scheißegal.
Hat aber man die ganze Zeit, finde ich, auf der Schulter sitzen.
Ja, ja, ja. Natürlich ist es total scheißegal, was sie macht. Sie kann machen, was sie möchte. Sie hat ja, ich meine, sie ist super erfolgreich gewesen auch vor allem. Und wenn sie Spaß hat, soll sie Spaß haben. Aber das denke ich mir bei Madonna manchmal auch, wenn ich die angucke. Denke ich mir,
ja, das stimmt.
Ja, soll sie halt. Und gleichzeitig frage ich mich, was ist denn da los? Also wieso, was ist denn, hat die Frau denn keinen Spiegel zu Hause? Was passiert denn da? Es tut mir auf der einen Seite leid und auf der anderen Seite denke ich, ja, aber wenn sie es gut findet und es ihr was gibt, dann soll sie. Oder?
Ja, die hat in der Doku eine Sache da gesagt, da habe ich gedacht, Respekt, dass du so viel Selbstreflexion hast, hätte ich jetzt gar nicht vermutet, weil die hat nämlich gesagt, ja, mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet.
Geil.
Und fand ich irgendwie ganz gut, die Aussage, weil ja, da ist was dran.
Also, ich glaube, das ist ein Fest für freudsche Psychologen, aber ich lasse das jetzt an der Stelle einfach mal so stehen.
Wir machen jetzt keine Traumdeutung. Nee, genau. Also, das nur noch mal als kleiner Tipp. Es lohnt sich, ja, aber jetzt vielleicht auch mal wieder zu den professionelleren Themen.
Ja, hau rein. Womit wollen wir denn weitermachen? Mit VW?
Mit VW?
Also, VW? Mit Viviane Wilde. Nee, mit VW. Aber beziehungsweise es geht gar nicht um VW. Es geht um ein Marketing-Werbe-Urgestein und das ist Amir Kassai. Wer den nicht kennt, man googelt ihn einfach. Ja, also Amir Kassai ist wirklich so, dass einer der größten Werber der Gegenwart, wenn man ihm und Berichterstattung um ihn herum glauben möchte. Ich bin da immer etwas zurückhaltend, weil ich mir denke, ja. Ja, Marketing ist wichtig, Werbung ist wichtig, alles toll, aber es ist halt auch nur Werbung und Marketing.
Ich hatte jetzt nicht eine neue Röntgenstrahl erfunden.
Nein, ja. Und operiert auch keine Hasenscharten im Kongo. Nee. Aber der war jetzt irgendwie 4 Jahre von der Bildfläche verschwunden, hat so Sabbatical, ich glaube, ihm ging es auch mental nicht so richtig gut, hat viel in Frage gestellt, hat die Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben und hat dann jetzt in einer Pressemitteilung, die so ein bisschen was so von Elon Musk hatte, finde ich. Es hat so was Maskeskes gehabt.
Ja.
Verlauten lassen, I'm back. So, gepaart mit der Verkündung, die natürlich dann auch in Horizont Werben und Verkaufen, Media und Gedöns wieder verlautet wurde, dass er jetzt global VW, Volkswagen, als Verantwortlicher in Marketing- und Brand-Gesichtspunkten leitet und übernimmt.
Bei
der Dödebö. Richtig, dem Agenturnetzwerk Dödebö. Und da war er ja auch schon, bevor er abgetaucht ist, der jüngste Chef aller Zeiten damals in New York. Und wie gesagt, er wird wirklich gehandelt als absolutes Genie. Er hat parallel dazu ein Buch veröffentlicht. Also er ist mit einem richtigen Banger rausgekommen. Warum wir jetzt über ihn reden, ist seine Haltung zur Agenturszene, für die er auch schon vor Jahren, bevor er sein Päuschen gemacht hat, schon sehr angegangen wurde aus den eigenen Reihen, weil er immer sehr kritisch hinterfragt hat, was in dieser Agenturszene passiert, wie sie aufgestellt ist, was sie eigentlich tut, und wurde da auch schon als Netzbeschmutzer bestimmt auch, aber als Nestbeschmutzer bezeichnet. War jetzt bei einer Horizont-Veranstaltung, also dem Werbemarketing, was auch immer, Medienmagazin, und hat sich dort interviewen lassen und hat dort sehr drastische Worte gefunden, nämlich...
Also er hat ja zum Beispiel sowas gesagt wie, der Versuch über Purpose-Agenturen oder Sustainability-Konzepte nachzudenken ist nett, aber das bedeutet, einfach nur die Fassade anzumalen, du musst das Haus neu bauen. Sei wahrhaftig, dann landest du immer am richtigen Platz. Das ist jetzt eine, das ist noch eine sanfte Aussage, ja, er hat schon ziemlich gut ausgeteilt, muss man sagen. Er hat, ich meine, bei mir ist er da auch wieder so, ich mag es ja, wenn Leute Dinge in Frage stellen und man nicht so mitschwimmen und mal vielleicht ein bisschen unbequem sind. Das würde ich sagen, ist er durchaus. Ne? Das heißt, er sagt ja auch an vielen Stellen, ich weiß jetzt, finde jetzt die genauen Stellen nicht mehr, aber da hat er ja auch gesagt, dass mit der Nachhaltigkeit, genau, Nachhaltigkeit ist einfach nur eine weitere Kuh, die man durchs Dorf treibt. Es geht um Qualität, nicht um Quantität. Dann ist ein Purpose selbstverständlich. Heißt, er hat halt auch schon damit ja vielen anderen Agenturen an Karren gepisst, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Und ich mag das ja, wie gesagt. Ich finde das irgendwie gut, weil damit machst du dich ja auch angreifbar. Nichtsdestotrotz, wir haben es ja schon mal im Vorgespräch diskutiert, fragt man sich halt so ein bisschen, wenn du Scheiße findest, warum bist du dann doch?
Ja, ist genau. Also er bezeichnet ja seine eigene Branche als substanzlos und voller Bullshit im Grunde genommen. Und er hat ja recht. Also aber nur seine Erkenntnis. Ich meine, unser Problem ist, wir sind nicht Ame Kasai. Wir haben nicht diese Bedeutung. So, aber ich meine, das, was er sagt, ich meine, das erzählen wir seit 10 Jahren unseren Kunden und sagen, das ist jetzt, also wenn du so tust, als seist du nachhaltig und alles grün anmalst, kannst du machen, aber das bringt's ja nicht. Dein Problem ist deine Substanz, ist dein Fundament, sind deine Prozesse. Du bist nicht darauf ausgelegt, mit den externen Dynamiken anderer Märkte und der anderen Marktseite mitzuhalten. Das ist dein Problem. Dein Problem ist nicht Marketing. Du hast einfach substanziell nicht kapiert, was du verändern musst in deiner DNA und in der Art und Weise, wie du Dinge tust und wie du auf die andere Marktseite eingehst. Und er fordert ja weniger Agenturen, mehr kreative Berater. Und da sage ich, oh no, bitte not,
ja.
Weil
ja,
Werber sind keine Berater. Nee. Werber haben oder generell Marketing muss auch irgendwann mal kapieren, dass eine Organisation auch von reibungslosen Abläufen lebt und Prozessen, die verstanden werden, und einem Zielsystem, in das alle hineinarbeiten müssen. Also Zielsystem oder Ziele nicht als Korsett verstehen, sondern als Leitplanken und als Rahmenbedingungen, in denen du dich bewegen kannst, damit alle eine gemeinsame Vision verfolgen. Und diese Vision hat nichts mit einem geilen Marketing-Claim zu tun und wie unser Brandbook aussieht und was für eine geile Kampagne wir wieder fahren, sondern das geht ganz tief in die DNA. Und da muss ich einfach sagen, aus den letzten 10 Jahren auch wieder immer wieder in der Zusammenarbeit mit Agenturen tun sich Kreative unglaublich schwer. Ich würde jetzt einfach so weit gehen, das stimmt natürlich nicht pauschal für alle, aber ich würde sagen, Kreative sind nicht umsonst Kreative, in Anführungsstrichen. Bitte lass die Finger von Prozessen und Abläufen und von einer Aufbaustruktur.
100%. Das ist
bitte fang nicht an, Ziele mit denen zu erarbeiten, weil das ist nicht euer Beritt. Und abgesehen, und das ist auch im Grunde genommen nicht der Beritt von Beratern, aber eigentlich müsste es aus den Unternehmen selbst herauskommen. Nur die können das nicht, weil die Selbstdistanz fehlt. Die sind so sehr in ihrer eigenen Suppe und schwimmen seit Jahrzehnten in ihrer eigenen Pfütze durch die Gegend, dass sie teilweise diese Hilfe von außen brauchen, damit sie sich hinterfragen können. Und das ist ja auch nicht immer angenehm, sich zu hinterfragen. Aber hinzugehen und zu sagen, na ja, Agenturen müssen eigentlich kreative Unternehmensberater werden, da kriege ich halt so ein bisschen Stresspusteln. Ja,
ich auch, 100%. Also ich wäre sogar so frei zu sagen, kreative Berater haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und das meine ich gar nicht insofern despektierlich. Ich habe die größte Hochachtung und Respekt vor guten Kreativen. Ne? Wir kommen ja später auch noch zu einer Kampagne. Die ist da ja ein ganz gutes Beispiel für. Wirklich, ich verneige mich davor, wenn es eine geile kreative Kampagne gibt. Aber wie du schon gesagt hast, also in meiner Erfahrung, das sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, sind Kreative das Gegenteil von Strategen. Häufig. Nicht immer, aber häufig. Das heißt, der Stratege ist ja sehr fundamentsorientiert, sage ich jetzt mal. Ja, der möchte sehr viel Basis schaffen, sehr viel Leitplanken bilden. Und der Kreative, der will die ja eigentlich sprengen. Ne? Ja. Also der ist davon genervt, dass man ihm halt Dinge vorschreibt, sage ich jetzt mal. Der möchte sich ja im luftleeren Raum Gedanken machen über die nächste kreative Idee. So, und ich finde, das wirst du ja nicht ändern, ne? Weil kreative Menschen sind einfach, keine Ahnung, im Gehirn anders gestrickt oder so. Keine Ahnung.
Ja, anders gelagert, ne? Die einen machen mehr rechts, die anderen machen mehr links.
Genau. Und deswegen bin ich total bei dir. Also ich glaube auch, das ist nicht das Rätselslösung. Ich glaube halt auch nach wie vor, dass gutes Marketing auch ein Stück weit die Konsequenz ist, wenn du vorher in Sachen Organisation einen guten Job gemacht hast. Weil du kannst zwar mal, auch wenn du eine Krüppelorganisation hast, mal eine ganz lustige, coole Kampagne machen, so Zufall, sage ich jetzt mal. Aber nachhaltig relevant im Marketing ist man, wenn man gute Prozesse und Co. hat. Das ist einfach so.
Eine ordentliche Strategie. Genau, ich glaube, wo wir ihm ja auch absolut zustimmen, ist dieser blinde Aktionismus. Immer so Trendsurfing zu betreiben und zu sagen, oh, Nachhaltigkeit, okay, wir machen Nachhaltigkeit. Ja, bloß, dass uns alle wieder lieb haben. Oh, wir machen alles mit. Das ist ja nicht der richtige Weg. Und damit bin ich auch völlig d'accord, sondern wenn du diese alten Marken dir anguckst, die zeichnen sich durch Rückgrat, durch eine Beständigkeit, durch eine Konstanz einfach aus. Und die sind nicht Fähnlein im Wind wütender Mobs. Und ich glaube, da haben ganz viele Unternehmen als auch Markenverantwortliche, als auch Agenturen Angst davor, denn alle wollen lieb gehabt werden. Und dieses Nachhaltigkeitsthema oder Diversitätsthema oder wie auch immer man das anfasst, ist eine Ausprägung davon, wie krass man das bespricht und bespielt. Nur frage ich mich jetzt in der Causa Amir Kasai auch, wenn dich das alles so abfuckt, warum bist du denn dann da? Warum machst du denn jetzt hier Global Brand bla 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 für DDB, für Volkswagen? Dann geh doch, dann mach doch was anderes. Dann mach doch eine Unternehmensberatung, die genau diesen Schwerpunkt
darauf einzahlt.
Ja, genau, dass die darauf einzahlt. Aber du sagst es, bist aber weiter in dieser Agenturwelt, die versucht, Beratung zu sein. Oder auch diese Position einzunehmen. Da fehlt ja auch die Selbstdistanz ohne Ende. Für mich schmeckt es, auch wenn er mit ganz vielen Dingen recht hat, was mich jetzt an dieser Sache nervt, für mich schmeckt es nach einer wahnsinnig guten Selbstvermarktungskampagne. Und auch so, I'm back. Da habe ich mir als erstes gedacht, ohne ihm jetzt irgendwas Böses zu wollen, wer bist du, dass du dir so eine kurze Pressemitteilung leisten kannst?
Ja,
also du bist ja nicht Steve Jobs oder Elon Musk. Du bist mit Sicherheit toll, aber hat jetzt auch keiner drauf gewartet, oder? Und er beschwert sich ja selber, bei mir hat sich keiner mehr gemeldet. Ja, okay, dann war das wohl nicht so wichtig an der Stelle. Aber ist ja auch egal. Menschen sind ja unergründlich. Ich verstehe viele Menschen nicht. Ich habe ja auch diese wunderschöne Tasse, die ich gerade in der Hand halte. Ich hasse Menschen. Tue ich natürlich nicht. Also schon, aber nicht.
Wollte ich gerade sagen, da ist schon ein bisschen ein Fünkchen Wahrheit dran.
Aber das ist ein Grund. Ist, ich verstehe Menschen nicht. Dann geh doch.
Ja, ich mach es.
Lass es.
Deswegen fühle ich mich ja auch, seit ich auf die Welt gekommen bin, wie ein kleiner Alien. Naja, auf jeden Fall.
Ein Alien. Also richtig. In deinem Human Design bist du ein
aber
Alien.
Ich finde, ganz gut geraten als Alien heute mit ganz viel Mascara und
also dafür, dass du ein Reptiloid bist, simulierst du das Menschsein ganz gut. Dein Bodysuit ist schon echt sehr überzeugend.
Ihr Falken, man muss ja eine Sache sagen. Er ist jetzt ja nicht zu einer kleinen, sag jetzt mal, Boutique-Agentur gegangen, die sich das total auf die Fahne schreibt, sondern DDB ist ja gehört jetzt, glaube ich, zu Omnicom und ist auf jeden Fall eine große Netzwerkagentur. Ja, und als jemand, der schon mal in einer Netzwerkagentur gearbeitet hat, das ist ja Agentur, wie es mehr Agentur nicht geht, meiner Meinung nach häufig in einer negativen Ausprägung. Ne? Also meint, das ist halt noch, was auch gerade so Strukturen und Prozesse angeht, sehr klassisch Agentur. Ne? Da ist wenig teilweise mit so einem kreativen Freiraum, beziehungsweise kommt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Kunden und so weiter an. Aber ich finde es halt gerade lustig, dass wenn man in einer Netzwerkagentur ist, das ist ja so ein bisschen der Urknall der Agenturszene, sage ich jetzt mal, ja, dass man dann ausgerechnet dahin geht, das finde ich ja doppelt amüsant, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was er für einen Job macht. Und gerade bei VW auch, wo das Thema Sustainability ja durchaus auch ein relevantes ist, wie er damit umgehen wird, weil These auch er wird bei VW nicht innerhalb von 2 Monaten das internationale Nachhaltigkeitskonzept ändern.
Nee, These. Ja, am Ende des Tages wird er wahrscheinlich die Bude auch nur neu anstreichen. Ist ja aber ein anderes Thema. Aber ich habe auch einen kostenlosen Tipp an dieser Stelle. Ich weiß, dass ganz viele Agenturen diesen Wunsch haben, auch Beratung zu sein. Jetzt mal aus der Perspektive eines Kunden, Konzern, Mittelstand, egal. Eine Agentur ist eine Agentur ist eine Agentur. Wenn du innerhalb deiner Agenturstruktur eine Beratungsunit aufmachst, bleibst du Agentur mit Agenturtagessätzen. Wenn du aus deinem Agenturnetzwerk, was auch immer, ausgründest eine Beratung, bleibst du Agentur mit Agenturtagessätzen. Also entweder bist du Berater von vornherein oder Beraterin und hast auch das Skillset, aber du kommst nicht von der kreativen Seite und machst dann Strategie. Und damit meine ich auch nicht Kreativstrategie. Ich meine damit auch nicht CICD-Strategie oder irgendwie sowas, sondern wirklich tiefes Verständnis für Prozesse, Strukturen, Rahmenbedingungen, Zielsysteme, Anreizstrukturen und so weiter und so fort. Also quasi das, was so eine Marke hält am Ende des Tages. Also was wirklich das Fundament für alle kreativen Spielereien bietet. Und auch diese, und sich das auch leisten kann. Und ich bekomme von, wenn ich so im Gespräch bin mit Menschen aus Agenturen, halt immer wieder das, ja, und dann wollten wir Beratung anbieten und dann wollten die das nicht. Und dann haben die gesagt, dass wir zu teuer sind. Das ist jetzt einfach nur an der Stelle der Tipp. Seid euch bitte darüber bewusst, ihr seid immer Agentur. Ihr werdet immer Kreative bleiben mit kreativen Tagessätzen. Das gelingt wirklich den allerwenigsten, ob das bei Accenture ist, ob das bei wem auch immer ist, Beratung zu verkaufen, die ihren Ursprung in Kreativität oder Agentur hat, das hat bei Konzernen und bei Mittelständlern ein völlig anderes Ansehen. Völlig anders.
Ja. Stimmt.
So, jetzt einmal gute Laune verbreitet, jetzt kommen wir aber wirklich zu einer schönen Sache, oder?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, geht so.
Ach so, weil okay.
Ja, hast du wieder gedacht, wir wären doch zu positiv, ne?
Nein, ich habe gedacht, wir wären jetzt schon bei der geilen Kampagne, habe ich gedacht, aber
ach so,
ist okay.
Nee, es kommt noch ein kleiner Downer davor. Also ich würde sagen, wir können das ja auch so ein bisschen versuchen zusammenzufassen zu einem Punkt. Ja, bevor es witzig wird oder ein bisschen lockerer, kommt noch mal ein ziemlicher Downer. Es hat ja einmal das TV-Duell in den USA stattgefunden zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump. So, und jetzt, wie soll ich es formulieren bei diesen beiden alten Männern? Beim einen hat man Angst, dass er hinten rüberfällt, einen Stuhl braucht, sich verhaspelt. Und beim anderen hat man Angst, wenn er den Mund aufmacht. Heißt, dieses TV-Duell ist zumindest für mich eine starke mentale Belastung, weil ich ständig Sorge habe, wenn einer von den beiden den Mund aufmacht oder den Raum betritt.
Wie geht's? Oder Präsident wird.
Richtig.
Ich meine, der eine ist so greis, dass er teilweise sich auch irgendwie fragt, was machen wir jetzt hier nochmal?
Ja.
So, und der andere macht den Mund auf und er kommt nur Quark raus. Mal abgesehen davon, dass wenn er gewinnt, er vielleicht der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist, der dann aus dem Knast raus präsidentiert.
Ja, es ist einfach nur heftig. Also es gibt ja auch durchaus diese These, dass er einfach nur Präsident werden möchte, um die Immunität an der Stelle zu bekommen. Ja, das gibt's ja durchaus auch, diese spannende These. So oder so, es sieht schlecht aus für Biden, beziehungsweise gut für Trump. Ja, insbesondere nach diesem Duell haben sich ja seine Werte nochmal deutlich positiv entwickelt. Und die Frage, die sich ja daraus so ein bisschen ableitet, ohne da jetzt auf jeden einzelnen Satz in dem Duell eingehen zu wollen, können die Demokraten überhaupt noch mit Biden als Kandidat so weitermachen?
Ja, glaube ich nicht. Ich meine, nach diesem TV-Duell ist jetzt auch in der Diskussion, ob sie ihn tatsächlich weiterhin als Präsidentschaftskandidaten aufstellen. Er hat ja selber auch gesagt, Duelle kann ich nicht mehr so wie früher und gegen jemanden wie Trump ist es auch unwahrscheinlich schwer. Du musst halt in der Lage sein und fit genug im Kopf sein und glaube ich auch einfach die Bildung haben, das kann ich bei beiden nicht beurteilen, zu merken, wenn einer Bullshit erzählt im Fernsehen und du musst ja darauf eingehen und nicht einfach, ich meine, der Biden, der hat sich ja so sehr drauf irgendwie konzentriert, dass er nicht irgendwie, vom Stuhl fällt.
Ja.
Oder dass er überhaupt irgendwas sagen kann oder dass ihm irgendwie sein Blasenkatheter rausfällt. Sorry, dass ich das so sage, aber du, man hat ja den Eindruck, der wäre irgendwie frisch aus dem Krankenbett dahingestellt worden.
Ja, Palliativstation,
so als, ja. Ja, von der Palliativstation dahingestellt mit so einem, weißt du, mit so einer Stütze hinten dran, dass er überhaupt aufrecht stehen kann. Ja. Ganz, ganz furchtbar anzugucken und auch ganz unangenehm, während das Mannequin daneben, dass man irgendwie offensichtlich mit dieser Bodybuilder-Farbe anstreicht im Gesicht. Nur Quatsch erzählt. Also, und das Blöde ist ja, wir in Deutschland, wir haben ja eh so eine ganz verworrene Sicht auf US-Politik, ne? Wir kriegen ja immer nur das mit, was zwischen, was die Leute im Osten finden und was die Leute im Westen finden und alles dazwischen ist uns total fremd. Dabei ist es einfach die größte Masse, die auch den Trump irgendwie total feiert, dieser ganze Bible Belt.
Richtig.
Erzkonservativ, prüde ohne Ende oder vermeintlich prüde ohne Ende. Das ist halt der Großteil der USA. Und auch, ja. Sagen wir mal, politisch nicht wahnsinnig gebildet, wenn Kinder dort im Unterricht halt den Kreationismus als anstatt der Evolutionstheorie lernen, da wundert mich das halt auch irgendwie nicht so richtig, ohne jetzt dazu negativ oder herablassend klingen zu wollen, aber das sind halt die Menschen, die wählen Trump und denen ist es auch total Wurst, wenn der Quatsch erzählt.
Aber ich finde,
aber wir in Deutschland, wir haben da ja Angst vor, weil wir sagen, wenn der Trump es wird, dann stellt der quasi die Unterstützung an die Ukraine ein. Dem ist es auch egal, ob Deutschland die Knautschzone ist zwischen den USA und Russland. Was passiert denn, wenn die uns angreifen? Haben wir dann noch Verbündete, die uns verteidigen? Weil wir selber, oh Wunder, haben wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, besprochen, können es ja nicht, weil wir mit dem einen Panzer und
zwei
dem
Nerf Guns, ja.
Und zwei Nerf Guns und dem halben Hubschrauber uns leider nicht verteidigen können. Das ist so traurig, dass ich da nur drüber lachen kann.
Das ist auch Verdrängungs, ne? Also man muss da ja irgendwie darauf klarkommen, auf die Tatsache, dass man im Ernstfall nicht so weit sich selbst verteidigen kann. Deswegen, das ist absoluter Galgenhumor.
Aber ich meine, das Gute ist ja, dass wir bei der Polizei, bei der Bundespolizei und bei der Bundeswehr genug Profisportler haben, die uns dann verteidigen können im Bobfahren,
ja,
und im militärischen Fünfkampf.
Und auch gut, dass wir jetzt nochmal China genau erklärt haben, wie das mit dem Thema Nachhaltigkeit geht. Ich glaube, da haben die auch total drauf gewartet und jetzt wissen die, ja, das endlich. Ich glaube, da freuen die sich extrem drüber und wissen,
genau, bei Temo haben die auch gesagt, ach so meint ihr das? Nee. Und bei AliExpress auch. Ach so.
Ach so ist das mit den Kohlekraftwerken. Sag das doch.
Sag das doch. Das wussten wir nicht. Das haben wir jetzt die ganze Zeit anders gemacht. Nee, dann machen wir das natürlich anders und reduzieren wir.
Ja, erstmal alle Plastiktüten raus. Naja, das nur so.
Ach so, ihr habt diesen Mindestbetrag bei der Einfuhr von Gütern, diesen Zollbetrag. Ach so, wir sollen gar nicht 200 Milliarden Pakete schicken nach Deutschland,
das wussten damit wir
unter
nicht.
Diesem Betrag, das wussten wir nicht.
Nee, aber gut, sorry, dass er es jetzt nochmal gesagt hat, das ist richtig. So, und der Schrei in Deutschland, muss man ja vor allen Dingen auch da wieder sagen, ist ja jetzt, es braucht eine Frau, ne? So.
Ja, die löst alles. Das richtig. Ist ja auch immer, in Deutschland ist das ja die Generallösung für alles. Wenn gar nichts mehr klappt, dann liegt es daran, dass da ein Mann am Werk ist und dass es aber eigentlich eine Frau bräuchte. Richtig. Und wenn es eine nachhaltige Frau ist, dann wäre es dann wäre die Erde ein Paradies. Das ist die Lösung für alles.
Richtig. Und die Klimakatastrophe wäre übrigens auch abgewendet. Naja, auf jeden Fall, jetzt hat man ja so drei in den Ring
geworfen. Eine Gruppe von Frauen hätte mit ihren Händen die Überschwemmung gehalten im Süden Deutschlands. Das wäre dann gar nicht erst passiert.
Und dann holt man die Frau und stellt danach fest, scheiße, die konnte diese Überschwemmung gar nicht mit den Händen halten. Danach ist wieder, hätte man doch einen Mann geholt. Naja, auf jeden Fall, das nur so ein bisschen als Paradoxon dieser Diskussion. Man wirft jetzt ja hier vor allen Dingen drei in den Ring. Einmal Nikki Haley, dann einmal Kamala Harris und Michelle Obama. So, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wie dumm wäre bitte Michelle Obama, wenn sie sich das antun würde? Also an ihrer Stelle, ne, ich meine, ich bin mir auch sicher, die lacht sich in dem 80-Millionen-Haus ins Fäustchen. Die denkt sich, ihr könnt das noch 3 Trilliarden mal fordern. Ich chill hier meine Base. Ne? Also ich habe doch jetzt keinen Bock, mich aufzustellen lassen gegen diesen, wie du sagst, dicken Bodybuilder, der irgendwie, also wirklich von einem anderen Stern. Und bei Kamala Harris finde ich es ja wirklich total spannend, weil als es dann hieß, ja, Biden wird jetzt nochmal, und wir haben ja alle so ein bisschen trotzdem aufgeatmet, hieß es ja, das ist jetzt so eine Überbrückungszeit, aber der eigentliche Plan ist es ja, dass es Kamala Harris wird. So, und dann, vielleicht ging es auch nur mir so, war es ja so, der ist angetreten und dann war es einfach literally so, ich hatte mal kurz vor, Kamala Harris war weg. Ja, man hat sie weg danach nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Es gab am Anfang irgendwie so noch, ich weiß gar nicht mehr in welchem inhaltlichen Kontext, aber da hieß es, die hat irgendwo ein bisschen gefailt. Die ist, ich weiß nicht mehr, in welches Fettnäpfchen sie da getreten ist. Auf jeden Fall danach war sie einfach weg. Und dann denke ich mir, wie dumm seid ihr denn, ohne jetzt natürlich alles inhaltlich in den USA beurteilen zu können, dass ihr die nicht aufgebaut habt. Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr mit dem Greis Biden die Wahl reißt?
Ne, also ich glaube, sie hat in diesem Präsidentschaftswahlkampf ein Bild vermittelt, von dem man sich erhofft hat, dass sich viele darin widerspiegeln oder viele darin wiedersehen. Und dann hat sie schlichtweg nicht geliefert. Also sie ist dann wirklich sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden und sie ward nicht mehr gesehen. Hier und da mit ihrem Ehemann taucht sie nochmal bei so repräsentativen Sachen auf. Erinnert mich immer so ein bisschen wie an das britische Königshaus, ne, wo die dann immer winken und irgendwie so eine Dixie-Toilette einweihen und dann sind die wieder weg. Und so ist es in ihrem Fall halt auch, was total schade ist, weil ich glaube, sie hätte das Potenzial gehabt, aber es wurde nicht genutzt. Und jetzt stehen wir da halt mit Opa und mit The Talking Orange. So.
Weißt, und ich denke mir halt so, das ist ja, so zumindest hieß es immer, das attraktivste Amt der Welt. Ne? So, das ist ja eigentlich so, wie man diese Position betitelt hat. Und gefühlt ist es eine heiße Kartoffel, die niemand fangen möchte. Also da ist ja auch niemand, der da jetzt auf absehbare Zeit am Start ist. Das ist wirklich beängstigend.
Ja, es ist wirklich problematisch. Und ich, ja, also das hat ja auch immer Auswirkungen für Europa und für Deutschland und für die gesamte Welt. Es ist, es wird sehr, sehr spannend bleiben. Und ich meine, wir haben einfach sehr viele Brandherde gerade auf der Welt. Es gibt die immer. Mal wird mehr drüber geredet, mal wird weniger drüber geredet. Derzeit befinden wir uns, glaube ich, in einer ganz krassen Phase des Umbruches, die mit viel verbaler Gewalt, körperlicher Gewalt auch verbunden ist, die nicht schön ist. Und da ist, sagen wir mal, die Wahl des US-Präsidenten nun mal auch sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, unter Umständen kriegsentscheidend.
Aber weißt du, es gibt auch noch schöne Dinge, das muss man jetzt auch mal sagen.
Nein, es gibt nichts Schönes
mehr. Doch, und zwar, wir können unseren Mediamix so lassen, wie er war. Wir müssen ihn nicht nochmal hinterfragen, weil laut den neuen Daten, boah, wir können alle durchatmen, TV ist es weiterhin.
Geil, okay, cool.
Ja, also ja. So goes out to all Marketeers, ihr könnt euch jetzt wieder schlafen legen und ihr müsst denen an eure Media-Agentur einfach nur die E-Mail schreiben, genauso wie letztes Jahr, weil, wie sollen wir es mal sagen, es gibt ja neue Zahlen, kann man das überhaupt so sagen?
Ach, neue, alte Zahlen, also neue Studien, die alte Zahlen bestätigen, so.
Ja, vor allen Dingen, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen und da hat sie ja dann nochmal so angemerkt, also dass eine derartige Statistik ja in dem Fall jetzt von TV Spielfilm beziehungsweise dem Boda Verlag ins Leben gerufen wurde. Und das ist ja so ein bisschen wie wenn ich eine Mediaagentur frage, ob ich Mediabudget ausgeben soll, ne?
Ja, ob ich den Dachdeckerverband frage, ob ich noch ein Dach brauche. Ja, oder ob ich zum Friseur gehe und frage, sag mal, meinst du, wir müssen die Haare schneiden?
Ja.
So ist das. Also die GfK und Burda haben eine Studie veranlasst, um herauszufinden, ob nicht eventuell doch der Big Screen das führende Medium weiterhin ist. Und es hat sich zum Glück bestätigt. Ja, wir können alles lassen, wie es ist. Wir müssen uns keine Gedanken um Restrukturierung und Social First machen. Das hat uns eh alle total genervt. Ja, und die Mediaagenturen können weiter schön ihre Slots buchen und kriegen schön ihre Provision. Tata.
Richtig. Und der Hans-Jürgen, ne, der kann jetzt auch wieder zu seinem Chef gehen und dann auch wieder diese Daten vorlegen als Argumentation, warum alles so bleibt, wie es ist.
Das ist aber, habe ich dir doch gesagt.
Ja,
ja, ich habe dir gesagt, das Internet setzt sich nicht durch, Social Media setzt sich nicht durch, wir machen das weiterhin so und es wird auch weiterhin noch den Handzettel und den Printkatalog geben.
Richtig. So, und dann würde so der Hans-Jürgen auch sagen, habe ich doch gesagt, hat diese Frau Wilde und Frau Fersch, das war nix. So, und man möchte jetzt ja mal kurz eine Sache wirklich anmerken. In den Untiefen dieser Boda-Statistik, ja, da gibt es ja durchaus auch eine Darstellung, wo das Ganze in der Chronologie über die Jahre gezeigt wird, wie sich die unterschiedlichen Medien entwickelt haben. Und wäre man ein ganz frecher Fuchs, könnte man ja sogar sagen, dass in Sachen TV der Trend eher negativ ist, wenn man bedenkt, dass es 2019 waren es noch 90% und 2024 sind es nur 72. Was könnte man daraus schließen, wie es in den nächsten Jahren aussieht, Viviane?
Das weiß man nicht, das ist wie das Wetter, das kann gut werden, das kann schlecht werden, das heißt überhaupt gar nichts. Und ich meine, 70% sind sehr nah an der 90.
Schön so zusammengefasst, das könnt ihr euch einfach genau so abspeichern, um das an euren Chef bzw. die Mediaagentur zu schicken. Ja, insofern Augen auf beim Eierkauf, ne? Also grundsätzlich, wenn ihr euch so Statistiken reinzieht, ne? Es lohnt sich immer, sich mal anzuschauen, wer die veranlasst hat. Weil gefühlt wird ganz Deutschland damit verarscht, habe ich manchmal so den Eindruck, dass hier ständig Statistiken und Daten in den Raum geworfen werden von Parteien oder Institutionen oder Personen, die ein starkes Interesse am Ausgang dieser Statistik haben. Das heißt, wirklich, wirklich der ernst gemeinte Tipp, sich immer mal anzugucken, wer die beauftragt hat.
Ja, gut, ich meine, Burda war jetzt auch noch, ich glaube, relativ früh mit dabei, was so das ganze Digitalthema, wir sind natürlich noch sehr in der Klassik verhaftet, genauso wie GfK, und die leben natürlich auch von ihren ganzen Panels, die sie für die klassischen Marfos machen. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel. Ich habe mich mit zu vielen Leuten von der GfK schon indirekt in E-Mails gestritten. Ich möchte das nicht. Das ist nicht gut für meine mentale Gesundheit. Aber ja, das ist es so. Ne? Also auch wenn euch einer sagt, das Fernsehen hält sich, nein, es wird sich nicht halten. Lineare Medien sind nicht on the rise. Sie sind, wenn überhaupt, nur noch Second oder Third Screen.
Beiwerk.
Weil diese anderen kleinen lustigen Geräte, die man in der Hosentasche hat, ich meine damit das Smartphone, nicht wieder, was du denkst, Stefanie. Der First Screen sind.
Aber weißt du, also ich würde ja, wenn ich jetzt die Marketing-Entscheider wäre, ich glaube, ich würde auf DVD und Blu-rays setzen, weil da kam es nämlich von 2023, 2024 nur um 1 Prozentpunkt ein Downgrade. Ich glaube, das wäre es, worauf ich setzen würde.
Cool.
Ja, also wir machen euch da mal so einen ganz neuen, modernen Marketing-Mix. Auf Basis dessen, wir sind uns sicher, es gibt immer Argumente für TV. So, und jetzt kommen wir aber nochmal, um am Ende nochmal so einen kleinen Banger zu haben. Ja,
ja. Gute Laune.
Gute Laune. Was hat denn die Stadt Reutlingen gemacht?
Ja, Reutlingen hat sich gedacht, okay, wir haben hier 5000-jährige Stadtfesten, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber es ging auf jeden Fall um diesen Anlass der Stadt Reutlingen. Wir müssen hier mal eine fette Kampagne machen für die Stadt Reutlingen. Man hat dann eine Agentur beauftragt. Wie heißen die nochmal? Die Kavaliere?
Die Kavallerie.
Die Kavallerie, so rum. Aber ist beides schön.
Ja.
Mit einer großen Plakatkampagne, die dann, Obacht, viral gegangen ist in den sozialen Medien. Und das ist vielleicht auch mal ein schönes Beispiel für andere Städte. Ja, also wie sowas funktionieren kann. Auch für die Stadt Köln gerne mal an dieser Stelle. Ja, ich meine, Köln ist cool. Leistet viel für euch, ja. Aber man kann auch selber mal ein bisschen aktiv werden. Ein Beispiel der Stadt Reutlingen. Also Stadt Reutlingen hat eine riesengroße Plakatkampagne gestartet und ich möchte jetzt einfach mal ein paar der Sätze vorlesen, die man wirklich sehr groß und flächendeckend plakatiert hat. Also, das REU in Reutlingen steht für bereuen. Leben, wo keiner Urlaub macht. Wir müssen dir leider mitteilen, du bist in Reutlingen. Am Bahnhof irgendwo stand ein Plakat mit herzlich willkommen und tut uns leid. Und der Claim der Kampagne ist, Reutlingen kannst du nicht mögen, nur lieben. Ja, aber großartig. Nichts ist so langweilig wie ein aufregender Tag in Reutlingen. Nimm Berlin mal die Größe, die Kultur und den Style. Was bleibt dann bitte noch übrig? Reutlingen. Also diese Art der Negativkampagnen wurden, glaube ich, auch schon in Oslo gemacht. In Linz meine ich auch. Das scheint sehr, sehr erfolgreich zu sein. Und ich muss sagen, also diese Art der Selbstironie, dieser Humor, dieses, yo, wir sind halt Reutlingen.
Wir sind nicht Berlin, so.
Wir sind nicht Berlin, wir können halt auch nichts dafür, aber so geil und da auch wirklich ein Riesenkompliment an die Agentur, die das gemacht hat und an die Verantwortlichen der Stadt Reutlingen, die im wahrsten Sinne des Wortes die Eier hatten,
ja.
Das durchzuziehen. Sowas wünsche ich mir eigentlich jeden Tag. Ich weiß, sowas nutzt sich irgendwann ab, voll verstanden, aber sowas würde ich mir wünschen.
Ja, und ich glaube, das ist auch so wieder, ich meine, wir zwei erzählen ja auch immer, übertrag doch bitte einfach, wenn du dir Gedanken um deine Marke machst, mal ein bisschen was auf eine Person. Und ich glaube, es ist letztendlich genau wie mit Personen. Wenn du eine Person hast, die sich verhält wie 90% der Marken, nämlich immer sagt, ich bin der Allergeilste auf der gesamten Welt, kommt das halt so semi-sympathisch rüber. Wenn du aber einen gewissen Humor halt an den Tag legst und auch weißt, was deine Fehler sind, weil nichts anderes macht diese Kampagne, ja, dann gewinnst du halt bei den Leuten, ja, so, und jetzt ist das auch noch textlich cool gelöst und so weiter, und das fetzt. So, und ich glaube, wenn die Marketingmenschen da mal so ein bisschen lockerer lassen würden, ne, dann wäre ja die eine oder andere Kampagne auch schon weiter da vorne und würde halt nicht in Relevanzlosigkeit untergehen.
Ja, absolut. Also ich finde so zum Thema Stadtmarketing, es ist einfach, aber jetzt hat man so einen Referenzcase. Jetzt ist schon wieder doof, wenn alle anders machen.
Aber das,
ne,
ist ja das, was wir letztes Mal besprochen haben.
Mit
das
Check24,
ist, genau, ne? Ja. Das ist ja das Problem. Jetzt wollen das halt wieder alle machen. Und das ist ja diese typische Trendkurve. Es ist halt nur der erste richtig cool. Und dann gibt's halt, ja, noch den First Follower, der kann das halt noch so ein bisschen anders spielen. Da sagt man auch noch, jo, geht. Beim zweiten wird's halt schon kritisch. Und deswegen ist es halt leider Gottes so, dass man selbst kreativ werden muss. Ja, liebe Marken, liebe Agenturen. Und nicht nur kopieren muss.
Absolut richtig. Also eine großartige Kampagne. Wir setzen euch mal den Link rein, aber googelt mal auch selber Reutling-Kampagne. Ihr werdet diese ganzen Plakate da in Bildern finden und euch einfach nur scheckig lachen. Ist einfach herrlich, herrlich sympathisch gemacht. Ja. Ich möchte jetzt nach Reutling fahren. Du auch?
Ja, lass doch mal so eine Vocation in Reutling machen.
Und dann nehmen Apropos Vocation. Ja. Wie abgenutzt ist dieses Format jetzt bitte?
Vocation?
Ja. Ja, alle fahren in Workation. Sag doch einfach, ich mache Urlaub mit meinen Arbeitskollegen. Was kannst du dir denn Schlimmeres vorstellen? Urlaub machen mit deinen Kollegen?
Ja, ich meine, für mich ist das ja auch Workation, wenn ich alleine 3 Wochen in Österreich bin oder arbeite. Ist für mich auch Workation.
Für mich ist das Workation, wenn ich arbeite, hier im Garten sitze.
Ja, genau. Ne? Also das definiere Workation. So.
Für mich ist das ein Retreat, wenn ich alleine in der Badewanne bin.
Ja, glaube ich. Und da arbeite. Ich glaube halt, das Ding ist so ein bisschen... Das Workation ist für viele ja, Celine Flores Willers fährt mit ihren 100 Leuten in eine große Finca nach Mallorca und lässt da krachen. So.
Ja.
Ne? Workation kann aber auch sein, keine Ahnung, wir mit unseren beiden Männern und deinen 2 Kindern fahren nach, keine Ahnung, in Niederlande und da in Gutshof und arbeiten von da. Also auch Workation.
Ja, das ist ein sehr, mich würde mal interessieren, wie so ein Finanzler beim Finanzamt das sieht. So eine Steuerfachangestellte bei irgendwo.
Du glaubst doch nicht, dass die weiß, was Vocation ist.
Ja, ich glaube, die kriegen da alle die Motten, wenn die das sehen. Wenn alle versuchen, das irgendwie so abzusetzen, so Vocation, denke ich mir so, okay, was heißt das? Ich habe noch nie ein Vocation gemacht mit meinem stationären PC hier im Finanzamt.
Der gekühlt werden muss zwischendurch. Ja.
Ja, den ich auch während Corona nicht mitnehmen musste, weshalb alle Finanzbeamte vom Finanzamt Köln-West nicht gearbeitet haben in der Zeit, weil sie einen stationären PC hatten.
Das erklärt übrigens einiges. Ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ja, das erklärt durchaus das ein oder andere Timing. Lass es uns mal so formulieren. Ich finde aber, da könnten wir fast schon mal in, vielleicht so ein eigenes Thema in einer anderen Folge zu machen. Dieses Thema Vocation wirklich witzig, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute arbeiten mehr, wenn sie irgendwo anders sind, als zu Hause.
Ja, klar. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Workation und Retreat?
Ja, Retreat kommt ja eigentlich ganz woanders her. Retreat ist ja eigentlich so aus der Wellbeing-Szene. So, und dann fährst du in Yoga-Retreat, das heißt, du beamst dich halt ein paar Tage raus. Ne, daher kommt das ja eigentlich. So, und insofern ist das eigentlich nur ein Wort, was man aus einem anderen, aus dem Kontext gerissen hat und instrumentalisiert man dann für die eigenen Zwecke. Aber Workation meint ja wirklich so, ich fahre woanders hin und arbeite von da. Das ist es für mich. Ob man das jetzt mit 100 Kollegen macht oder alleine, juckt.
Wie ist das wohl versicherungstechnisch? Ist das dann Urlaub? Müssen dann alle Urlaub nehmen?
Nee.
Ist das dann?
Nee.
Nee. Das heißt, die sind im Rahmen ihrer Arbeitszeit dort und auch entsprechend versichert. Und wenn die dann im Ausland einen Unfall haben, wie ist das dann?
Ja, da fragst
du. Und da gibt es dann einen Unterschied im Schengen-Raum und im Ausland?
Ja, ich würde sagen, du fragst dann nochmal die Steuerfachangestellte, weil in meiner Erfahrung ist es so, die kennen sich insbesondere mit recht modernen Dingen wahnsinnig gut aus. Also ich glaube, wenn man denen was von NFTs, Krypto, Content Creator erzählt, ich glaube, die sind da ganz vorne mit dabei.
Ja, aber wobei, Steffi, da dürfen wir jetzt auch nicht zu harsch sein. Da gibt es durchaus sehr pfiffige Leute, die sich auch darauf spezialisiert haben.
Das stimmt.
Aber nicht viele.
Genau, wollte ich gerade sagen, die prozentuale Verteilung ist vielleicht leicht unausgewogen. Aber gut, lassen wir mal so da stehen.
Ja, also, das war's von uns an dieser Stelle. Wir haben wirklich alles dabei gehabt. Die Laura, den Julian, den Donald, den Joey.
Joe.
Hedy ho, Joe.
Ja. Ein alter, ja, der alte Trucker. Joe.
Cotton Eye Joe. Und auch das Fernsehen war mit dabei und alles. Und der Amir Kassai war auch mit dabei. Es war einfach schön. Es war wie so eine digitale Workation.
Richtig. Und jetzt könnt ihr euch darum kümmern, wie ihr diese Stunde beim Steuerberater absetzt. Da wünschen wir euch ganz viel Spaß.
By the way, ein kleiner Hinweis. Wir rufen ja immer dazu auf, bitte bewertet unseren Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Profil und bei The TikTok. Da haben wir nämlich auch ein Profil und laden regelmäßig kleine Snippets hoch, weil wir uns ja selber dabei filmen. Das mag dem einen oder anderen visuell nicht gefallen, das ist uns völlig egal. Ja, wir machen es trotzdem. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
Wir gehen auch täglich viral. Also es sind wirklich krasse Sachen dabei.
Wir haben täglich bis zu 1200 Views.
Naja, war auch schon mal ein 10K dabei, ne?
14.000 bei dem einen. Also ich muss schon sagen, wir sind auf dem besten Weg.
Also ich sag mal so, es gibt viele Kunden, die sich über diese Zahlen freuen würden.
Ja. Stimmt, ist absolut richtig, ist absolut richtig. Also schaut bitte da vorbei, Marketing auf TikTok und bei Instagram. Abonniert uns, folgt uns und bewertet uns gerne. Und dann haben wir euch auch ganz doll lieb und in eurem Human Design Chart gibt es 5 Karma-Punkte mehr.
Und jetzt sagen wir mit einem freudigen Tschüssli-Müsli.
Tschüssli-Müsli? Bist du doof?
Nee, das sagt unsere Putzfrau immer, wenn sie geht. Tschüssli-Müsli.
Ah, das erklärt einiges. Okay, ja, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.